Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Willkommen zum Auftakt einer Lesartwoche, die wir hoffnungsvoll beginnen wollen. Tut Not in diesen Welt- wie innenpolitisch so trüben angespannten Tagen. Wir am Deutschlandfunk Kultur wollten ein bisschen Mut dagegen machen. Mit einem Schwerpunkt seit den letzten Tagen über eine ganze Reihe von Hoffnungsträgern, von Menschen, die die Welt mitreißen. Bei uns sind das natürlich erstmal Menschen mit oder mit Büchern oder in Büchern. Und gleich legen wir Ihnen welche ans Herz. Sie hören die Lesart von Deutschlandfunk Kultur, und wer uns vom letzten Donnerstag so angelauscht hat oder auf unserer DLF-App war, der wird auch diesen Themenschwerpunkt mitbekommen haben. Hoffnungsträger und Irrlichter, Menschen, die die Welt mitreißen. In verschiedenen Sendungen haben wir von solchen Menschen erzählt, und wir wollen das jetzt fortsetzen mit, ja, logisch tollen Büchern über diese Persönlichkeiten oder auch über das Prinzip Hoffnung. Im Studio sind nun Catherine Newmark und Christian Rapphansel aus der Lesart-Redaktion. Guten Morgen euch beiden.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was war das für ein Schwerpunkt, Christian, über Hoffnungsträger und Irrlichter? Die habe ich noch unterschlagen.
Ja, die Irrlichter gehören unbedingt dazu, denn also wir haben im Herbst so überlegt, eigentlich brauchen wir alle gerade echt viel Hoffnung, und haben so überlegt, wer sind denn für uns Irrlichter, und haben aber in kürzester Zeit so beim Nachdenken gemerkt, dass das was ganz Ambivalentes ist, weil sehr viele Hoffnungsträger schnell in Richtung Irrlichter kippen, die enttäuschen dann im Nachhinein. Vielleicht müssen auch Hoffnungsträger rechtzeitig sterben oder gar ermordet werden. Vielleicht bleiben sie dann auf Ewigkeiten Hoffnungsträger. Das waren so Fragen, die wir uns gestellt haben. Und natürlich auch, dass es Menschen gibt, gerade im politischen Bereich, die sind heute Hoffnungsträger für manche, und für andere sind sie die pure Panik, die die auslösen. Und das war so, wie wir uns so rangenähert haben. Naja, und dann haben wir einen ganzen Schwerpunkt gemacht, und da ist unglaublich viel gelaufen, was man jetzt auch alles noch in der DLF-App hören kann. Zum Beispiel in der Echtzeit gab es die Frage, kann man eigentlich Hoffnung, kann man Optimismus eigentlich lernen? Die Kollegin, also Susanne Balthasar, die sich selber als Pessimistin bezeichnet und das eigentlich ganz pragmatisch immer gut fand, weil sie sagte, kann ich schon nicht enttäuscht werden, die hat sich dann auf die Suche gemacht und dann eben nicht so dieses Banale, es gab so in den 90ern dieses Klischee, stell dich morgens vor den Spiegel und sage, du bist schön, du bist wertvoll, also nicht so ein positives Denken, aber trotzdem, wie kann ich eigentlich meine pessimistische Ader irgendwie vielleicht doch ein bisschen konstruktiver umbauen? Oder Ingrid Brodnik, die österreichische Publizistin, die hat darüber gesprochen, was ihr eigentlich in Zeiten, in denen es so viel Wut gibt, noch Hoffnung machen kann. Und das Gegengefühl, sagt sie, ist für sie Kamamuta. Hatte ich davon noch nicht gehört. Das ist ja quasi so die Anrührung. Und das ist ein Gefühl, das genauso stark auch emotionalisiert und die Leute dazu bringt, dass sie irgendwie aktiv werden, aber dann eben nicht nur Wut- und Hasspostings teilen, sondern eben auch dieses Anrührende. Wobei das natürlich schon die nächste Grundsatzfrage ist, oder Catherine, ist Optimismus, ist das Hoffnung, ist das überhaupt ein Gefühl? Bei dir in der Sendung habe ich gelernt, das ist Pflicht.
Ja, genau. Also wenn ich das ergänzen darf, ich fand das Kamamuta natürlich auch total interessant. Und welche Gefühle sind denn eigentlich sachdienlich? Wir haben tatsächlich in einer sehr langen Philosophie- und Religionen-Sendung zusammen mit mehreren Gesprächspartnern darüber gesprochen, was Hoffnung überhaupt ist, bevor wir dann darüber reden, wer die Hoffnung trägt für uns und wer für uns Hoffnungsträger sind. Und da hatten wir total interessante Diskussionen zwischen Margot Käßmann, Dieter Thome, dem Philosophen, Susan Neimann, der Philosophin, und auch Jonas Gretlein, der ein großes Buch über Hoffnung auch geschrieben hat. Was ist denn Hoffnung? Ist es ein Gefühl, ist es eine Tugend oder ist es eine Pflicht, wie der große Aufklärer Immanuel Kant meinte? Oder ist es einfach so ein grundlegendes Weltverhältnis, was wir einfach immer haben, weil wir als Menschen gar nicht anders können als zu hoffen.
So, jetzt lesen wir aber mal, nämlich eine Bücherliste, die Lesart Buchempfehlung für Dezember, die steht auch ganz im Zeichen von Hoffnungen und Irrlichtern, von Menschen, die die Welt mitreißen. Was empfehlt ihr hier?
Ganz genau. Das ist eine Liste, die ist entstanden, weil wir eben am Samstag die komplette Lesart nur mit Büchern rund um Hoffnungsträger und Irrlichter verbracht haben und gesagt haben, das müssen wir auch auf eine Liste schreiben, damit man es kompakt hat. Da sind zum einen drauf eher biografische Bücher, weil es natürlich einzelne Menschen gibt. Ich sage jetzt einfach schon mal Martin Luther King, das ist natürlich ein Hoffnungsträger schlechthin, aber es sind auch so ein bisschen, das ist dann Catherines Handschrift, glaube ich, als Philosophieredakteurin, es sind auch so ein paar konzeptuelle Bücher drauf, ne?
Ja, genau, also ich bin durchaus eben, wie gesagt, ich finde die Frage, was Hoffnung überhaupt ist, total interessant, darum habe ich natürlich den Jonas Gretlein draufgenommen, der ist Altphilologe und hat ein Buch geschrieben, Hoffnung, eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel, also wirklich von der Antike bis heute.
Ganz viel Bandbreite, ja.
Ja, ich liebe, dass Leute den Mut auch haben, so Begriffsgeschichten zu schreiben, und tatsächlich dann, also Hoffnung hat auch eine Geschichte, was in sich dann wiederum auch total interessant ist. Oder auch Philipp Blom, der Historiker und Philosoph, der hat auch ein Buch über Hoffnung geschrieben, das ist ein bisschen persönlich und essayistischer und so anekdotisch, aber auch eigentlich eine Reflexion, eine Meditation darüber, was überhaupt Hoffnung ist. Und das ist natürlich auch total wichtig, dass man über solche Dinge nachdenkt.
Du, Christian, hast jetzt den Namen schon genannt, Martin Luther King, an den denkt man natürlich logisch. Aber wahrscheinlich jeder gleich. Ich meine, das ist ja einer der Hoffnungsträger schlechthin.
Absolut. Und ich war ganz überrascht, als wir diesen Schwerpunkt geplant haben, dass es tatsächlich eine neue Biografie gibt. Ich hätte gedacht, dieses Leben ist auserzählt, aber nein, es ist 2024. Eine neue Biografie erschienen. Jonathan Eick hat die geschrieben, hat dafür sogar einen Pulitzerpreis bekommen. Kann sich natürlich fragen, was gibt es denn überhaupt Neues? Naja, unter anderem gibt es Neues, dass jetzt endlich FBI-Unterlagen freigegeben worden sind und die haben ja Martin Luther King fast schon obsessiv überwacht, bis ins Schlafzimmer hinein. Die haben ja wirklich ihn als Staatsfeind sich zurechtgedacht und haben ja versucht, ihn in den Suizid zu treiben, seine Ehe zu ruinieren und so weiter. Das war ein richtig, richtig schmutzig. Und das unter anderem sind Unterlagen, die jetzt eben doch noch publiziert worden sind. Naja, und Jonathan Eick hat da sehr, sehr gründlich recherchiert, auch in Briefen, in sonstigen Aufzeichnungen. Das ist eine sehr, sehr pralle Biografie geworden. Über 700 Seiten sind das, eben angefangen von dem Pastor Sohn, was ja auch sehr, sehr prägend für ihn ist. Er hat dann ja auch Theologie studiert. Also die Religiosität ist ja ein ganz, ganz starker Antrieb für diese Gewaltlosigkeit im Widerstand. Und er hat aber auch, das wird da auch deutlich schnell begriffen, dass das auch strategisch klug ist, wenn man diese Bilder der betenden, schwarzen, friedlichen, protestierenden kontrastiert mit den Weißen, die sich fanatisch und gewaltbereit aufführen, dass das auch gut funktioniert. Ja, und da wird eben diese, ja, du hast es gesagt, das ist so der Hoffnungsträger schlechthin. Und der bezieht sich ja auf Gandhi, da hat er das her, er war ja auch in Indien und hat von dem quasi diesen gewaltfreien Widerstand gelernt. Und da haben wir noch ein zweites Buch rausgesucht, weil wir uns überlegt haben, ja, Gewaltfreiheit, das klingt so toll, wir finden das alle super, funktioniert es denn eigentlich wirklich? Gut, wir haben da dieses historische Beispiel, da hat es funktioniert, aber eben ein zweites Buch, das ist von Meetu Sanyal, diese Kulturwissenschaftlerin, die hat ein Buch über den indischen Widerstand geschrieben und da taucht Gandhi nur am Rande auf, weil sie verhandelt nämlich genau diese Frage, geht Gewaltlosigkeit? Und sie hat, es ist eine ganz irre Zeitreisegeschichte, sie entwirft da Szenen an einem Frühstückstisch in London, also im Herzen des britischen Empire, wo indische Widerstand Kämpfer beieinander sitzen und da diskutieren eben Gandhi, Vertreter der Gewaltfreiheit, mit Savarkar, der Bomben legen will, der auf den später der Hindu-Nationalismus zurückgeht. Und sie verhandelt eben in diesem Buch, was auch sehr, sehr akkurat recherchiert ist, übrigens auch ähnlich wie bei Martin Luther King, da sind es die FBI-Akten, bei diesem Roman sind es tatsächlich die Polizeiakten aus London. Und da geht sie eben dieser Frage nach, wie viel Gewalt muss vielleicht doch sein, wie sehr korrumpiert sie einen selber und das sehr humanistisch verhandelt. Sehr, sehr clever.
Aber du hast unterschlagen, lieber Christian, dass das ein Roman ist von der Kulturwissenschaftlerin. Und ich habe ihn mit größtem Vergnügen gelesen, weil er nämlich wirklich eine wunderbare literarische Umspielung dieses Problems und noch vieler weiterer ist. Ich möchte noch
mal, und ihr habt beide noch den Titel dieses Romans unterschlagen.
Antichristi heißt er. Genau, so da denkt man natürlich sofort an Antichrist, bezieht sich aber wirklich auf Agatha Christie. Es gibt nämlich dort eine Drehbuchtruppe, die Romane von Agatha Christie sozusagen neu, divers verfilmen will. Und da gibt es herrliche Proteste dagegen. Catherine, ja nochmal zurückkommen auf diesen Doppelmoppel, Hoffnungsträger und Irrlichter. Ist diese Ambivalenz in den anderen Büchern noch deutlicher irgendwie als das, was Christian jetzt gesagt hat?
Naja, zumindest die Ambivalenz der Hoffnung ist etwas, was natürlich, darum kommt man gar nicht herum, wenn man anfängt, dann philosophisch drüber nachzudenken. Und ich denke, das ist bei Jonas Gretlein, der diese große Geschichte der Hoffnung schreibt, total interessant, weil er eben sagt, es gibt immer Hoffnung, es ist ein Weltverhältnis, aber es gibt auch immer Skepsis gegenüber der Hoffnung. Und wenn er von Homer bis zum Klimawandel geht, dann hat er diese zwei äußeren Sachen angesprochen, die tatsächlich in der Antike gibt es eine riesige Skepsis gegenüber der Hoffnung, weil Hoffnung täuscht, ist eine Illusion, da sollten wir irgendwie gar nicht drauf setzen, wir müssen was tun. Und das ist ja eigentlich genau, was man mittlerweile wieder dann von Extinction Rebellion hört und anderen Klimaaktivisten, von Greta Thunberg auch. I don't want your hope, ich will eure Hoffnung nicht, man muss ins Tun bekommen. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den wir lustigerweise jetzt auch in unserer Philosophie- und Religionensendung sehr kontrovers diskutiert haben, ob das überhaupt stimmt. Also ob quasi man ohne Hoffnung gut in die Handlung kommt oder eben ob es tatsächlich die Hoffnung braucht als motivierendes Element, als etwas, was uns so ein bisschen einen positiven Bezug gibt zu unserem Handeln, also ob wir überhaupt sozusagen aus der nackten Angst und Verzweiflung heraus handeln können und sollen oder ob wir immer diese positiv gefüllte Idee brauchen auch.
Weil, ich habe das ganz am Anfang schon gesagt, bei euch fiel ja auch das Stichwort Hoffnung sei Pflicht. Susan Neumann hat das gesagt. Warum Pflicht?
Naja, das ist eben diese kantische Vorstellung, dass wir gar nicht können ohne Hoffnung. Wir kommen morgens gar nicht aus dem Bett ohne Hoffnung. Und gerade weil die Zeiten dunkel werden, gerade weil wir alle so Angst um die Demokratie und um den Planeten haben, ist es so, dass wir gar kein, also wir haben nie oder im Moment noch weniger als sonst, aber ganz oft überhaupt keinen Anlass zur Hoffnung. Und darum ist eben Hoffnung eine Pflicht, weil wenn man die aufgibt, dann hat man nichts.
Ein letztes Buch fehlt uns noch, sehe ich hier noch auf der Liste, mit Pflanzen die Welt retten. Grüne Lösungen gegen den Klimawandel von Bernhard Kegel, wunderbarer Autor und Romancier, immer mit naturwissenschaftlichen Themen. Wie gehört das denn hierher?
Naja, wir wollten auf jeden Fall auf die Liste auch noch etwas nehmen, wo nicht ein Mensch quasi als Hoffnungsträger auftaucht. Und da ist ja, wird ja sehr dezidiert die Frage gestellt, ob nicht auch Pflanzen quasi als Hoffnungsträger, also Dinge Hoffnungsträger sein können. Und zum Beispiel, ob Pflanzen, also die Wiederbegrünung der Wälder und so weiter, vielleicht auch den Planeten retten könnten. Das sind ja Theorien, die es gibt, die Bernhard Kegel allerdings so ein bisschen zerschießt. Also alles, was wir tun, ist in seinen Folgen ein bisschen unabsehbar und wahrscheinlich nicht genug. Also Hoffnungsträger Pflanzen? Fragezeichen, eher nicht.
Also genauso ambivalent wie alle anderen Hoffnungsträger auch, ja. Sollen wir nochmal alle Titel nennen?
Nennen wir sie doch nochmal alle. Genau. Bernhard Kegel nennt man, da haben wir gerade gesagt, mit Pflanzen die Welt retten, grüne Lösung, Mithusanial, Antichristi, den Roman, den ich jetzt ganz herrlich im Gedächtnis habe. Und jetzt noch drei.
Philipp Blom, Hoffnung über ein kluges Verhältnis zur Welt. Jonas Gretlein, Hoffnung, eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel.
Und eben der Hoffnungsträger schlechthin, Martin Luther King, ein Leben, die Biografie, die Jonathan Eich geschrieben hat.
Dankeschön. Christian Rapanzel und Catherine Newmark über unsere Buchempfehlung für Dezember ganz im Lichte von Hoffnungsträgern und Irrlichtern. Und das war auch der Schlusspunkt unseres Schwerpunktes. Die Liste, die ganze Liste wie immer komplett unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Deutschlandfunk Kultur, wo wir Ihnen nun ein neues Hörbuch vorstellen wollen, ein extra literarisch-musikalisches, nach einer Erzählung von Diana Feuerbach. Das Weiße Album, eine Love-Story zwischen New York und St. Petersburg. Darin erzählt die Chemnitzer Autorin die Geschichte von Ausgewanderten und in Zusammenarbeit mit der Pianistin Laura Christina ist jetzt eine akustische Inszenierung des Textes entstanden. Und die hat Andi Hörmann gut gefallen.
Aussichtspunkt zur Freiheitsstatue im Battery Park. Gestern. Deutsches Ehepaar. Canon EOS. 36er Film halb voll. Fertig übermorgen bei Safe on Trucks an der East 2nd Street, Ecke Avenue B.
Petya klaut in New York analoge Fotoapparate von Touristen. Die Kameras bekommt sein Hehler und die Filme lässt er für sich entwickeln. Die Bilder klebt er dann zu Hause in Fotoalben.
Petya fühlte sich oft einsam beim Stehlen. Doch die Gesellschaft der Vorbesitzer in den Alben entschädigte ihn Abend für Abend.
Diese Erzählung von Diana Feuerbach spielt 1998 und handelt von dem jungen Petya, der aus St. Petersburg mit seiner Mutter nach New York emigrierte.
Viel zu schnell wurde die Mutter mit dem Taxifahrer einig. Sie luden die Koffer ein. Nina Semjonowna begann, die Nachbarinnen zu umarmen. Die Frauen überreichten ihr Proviantpakete, als müssten Petya und die Mutter hungern im Ausland.
Es ist ein Leben voller Erinnerungen und Sehnsüchten. Die gestohlenen Fotoaufnahmen trösten Petya über das Vermissen seiner zurückgelassenen Heimat hinweg. Als er eines Tages schließlich eine wertvolle Fotoausrüstung mit 7 vollen Filmen klaut und die Bilder entwickeln lässt, begegnet ihm in den Motiven seine frühere Heimat St. Petersburg.
Gold strahlte von Turmspitzen, Kirchkuppeln und Gemälderahmen. Schiffe fuhren auf dem Strom. Dicht besetzte Boote glitten durch die Kanäle. Westliche Autos rollten vor den sowjetischen Karossen und Trolleybussen über die Boulevards. An den Fußgängerampeln warteten aufregend schöne Frauen auf Grün. Es gab keine Schlangen mehr vor den Geschäften. Die Schaufenster waren voll. Und in den Gärten der Zarenschlösser flanierten Touristen aus aller Welt mit teuren Kameras vor dem Bauch.
Für diese für ihn so besonderen Fotos legt er das der Geschichte titelgebende weiße Album an.
Weiß, wie eine Mitsommernacht am Njewa-Strand. Mit Seiten aus handgeschöpftem Karton und fein geriffelten Trennblättern. Das Album erhielt einen Sonderplatz im Regal. Dort, wo bei anderen Leuten vermutlich der Fernseher stand.
Die aus St. Petersburg stammende Jazzpianistin Lora Kostina hat für dieses Hörbuch den Soundtrack komponiert. Romantisch, nostalgisch interpretiert sie am Klavier eigene Stücke und lässt sie übergehen in amerikanische Klassiker wie Frank Sinatras My Way, aber auch traditionell russische Kompositionen. Die Musik gibt dieser Geschichte einen schönen Rhythmus und harmoniert die manchmal etwas zu ambitioniert wirkende, fast schon märchenhaft überbetonte Sprechhaltung von Theresa Weisbach, wie hier in der Szene zur Meerjungfrauenparade auf Coney Island.
Die nackten Nixen auf den Paradewagen wackelten mit ihren Brüsten, dass einen die gute Laune packen musste. Und wie im Taumel der Zeiten drehte sich das alte Riesenrad über dem einst größten Rummel der Welt.
Dieses musikalisch-literarische Hörbuch lässt durch Klavier und Stimme Bilder im Kopf lebendig werden. Es ist ein Hochgesang auf die analoge Fotografie, aber auch eine Huldigung der Zuversicht und der Macht der Fantasie.
Das weiße Album, eine Love Story zwischen New York und St. Petersburg. Die Erzählung von Diana Feuerbach. Jetzt als sehr musikalisches Hörbuch im Verlag Buchfunk mit gut einer Stunde Laufzeit als Download erhältlich für rund 10 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da beziehen wir nun eine Villa Sternwald. Sie kommt vor als Gebäude im Buch und schon im Titel des neuen Romans von Monika Zeiner. Villa Sternwald oder die Unschärfe der Jahre. Es ist erst das zweite Buch der 1971 geborenen Autorin. Ihr Erstling, der liegt schon über 10 Jahre zurück, war ein Überraschungserfolg. Und vielleicht liegt es auch daran, dass so viel Zeit vergangen ist, weil diese Villa Sternwald nun ein echter Wälzer geworden ist mit nahezu 700 Seiten. Oha. Unser Kritiker im Studio ist Helmut Bettiger. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Es ist ein Familienroman und man hat im Vorfeld schon geraunt, dass es in Stil und Stoff und Umfang so eine Art Buddenbrook sei. Ist es das, Thomas Mann, anno 2024?
Ja, es knüpft tatsächlich an Thomas Mann an, aber eher ironisch. Da gibt es natürlich diesen langen Atem mit langen Sätzen, aber man sollte sich davon nicht täuschen lassen auf den ersten Seiten. Da gibt es vor allem auch eine formale Ironie. Es ist tatsächlich ein Familienroman über mehrere Generationen, aber mit einem Ich-Erzähler, der in der unmittelbaren Gegenwart spricht. Und es geht vor allem darum, wie man mit Geschichte umgeht. Also mit Thomas Mann wird nur gespielt.
Und worum geht's also? Welche Geschichte, welcher Familie wird erzählt?
Der Ich-Erzähler Nikolas, das ist der letzte Spross seiner Familie, zumindest fühlt er sich so, ist eine Unternehmerdynastie namens Fink, die sitzt im Fränkischen und stellt seit Generationen Schul- und Büromöbel her. Nikolas ist aber ein bisschen aus der Art geschlagen, der ist so eine Art Drehbuchschreiber, der für mehr oder weniger obskure Fernsehserien sich durchschlägt. Und er kommt nach langer Zeit wieder mal nach Hause, nämlich der 103. Geburtstag seines Großvaters wird gefeiert. Und das ist der Anlass, die Familiengeschichte aufzurollen und auf dunkle Stellen zu stoßen. Und da geht es natürlich vor allem um den Nationalsozialismus.
Der Untertitel Die Unschärfe der Jahre verspricht auch eine Epochengeschichte mit so an die 700 Seiten. Das ist ja genau der Umfang für sowas, oder?
Ja, und man kann da an viele Sachen denken, auch nicht nur an Thomas Mann. Zum Beispiel der Untertitel, die Unschärfe der Jahre, das spielt auch auf Heimito von Doderer an, dessen berühmte Strudelhofstiege hatte den Untertitel die Tiefe der Jahre, Melz oder die Tiefe der Jahre. Es geht also von der Tiefe der Jahre jetzt zur Unschärfe der Jahre und das ist schon ein zeitgenössisches Augenzwinkern. Denkern und ein zeitgeschichtlicher Verweis. Also es geht über mehrere Generationen. Der Urgroßvater hat die Columbia-Schulbank erfunden. Und da gibt es auch schon so historische Szenen mit schwarzer Pädagogik im Deutschen Kaiserreich, im Wilhelminismus, dass diese Schulbank die Schüler natürlich auch knebelt. Und jede Generation kriegt so eine kleine historische Szene, die wirklich sehr pointiert ist. Und einer der Höhepunkte ist so eine Tannhäuser-Aufführung 1927 in der Nürnberger Oper, wo zwei Familienmitglieder dieser Schulmöbelfirma Fink auf zwei Frauen stoßen, die sehr gebildet sind, also zwei verschiedene Generationen, die auch intellektuell ihnen irgendwie überlegen sind und sehr kultiviert sind. Und es sind zwei jüdische Frauen. Und da merkt man so eine Mischung aus Unterlegenheit und Bewunderung. Und man merkt zwischen den Zeilen, dass das ein sehr spezifisch deutsches Dilemma ist, weil dieses Gefühl der Unterlegenheit kann sehr schnell in Aggressionen umschlagen. Das wird schon hier Ende der 20er Jahre deutlich.
Und in welchem Stil ist das nun insgesamt gehalten? In welchem Duktus? Sie sagten schon, am Anfang wird das so ironisch, ja, à la Thomas Mann gehalten, also so raunender Beschwörer des Imperfekts, aber doch mehr eher verspielt.
Ja, diese historischen Schichten werden immer mit der unmittelbaren Gegenwart konfrontiert. Dieser Nikolas, das ist schon so eine sehr zeitgenössische Figur, eine Künstlerfigur, die auch auf einen Stipendiaten stößt im Garten dieser Villa, der irgendwie als 50-jähriger Nachwuchsschriftsteller bezeichnet wird. Und man merkt, dass die Gegenwart schon auch sehr ironisch durchleuchtet wird. Und irritiert ist Nikolas, dass sein Bruder, der ist jetzt der Unternehmer der Firma und er führt diese Firma ganz zeitgenössisch weiter, ganz zeitgemäß. Und das registriert er sehr irritiert, dass es irgendwie weitergeht und auch, dass er eben nicht so eine Hanno-Buttenbrook-Figur ist, sondern eher so eine Künstlerexistenz, die sehr gebrochen ist. Also es gibt viele bizarre Effekte, die zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her schillern.
Wäre das ein großer zeitgenössischer deutscher Gegenwartsroman für Sie, Helmut Pötticker? Ich meine, solche Bücher werden ja nicht mehr so oft geschrieben.
Das stimmt. Also dieser Roman fällt wirklich heraus. Am Anfang ist man schon verblüfft, welchen Ton Monika Zeiner da anschlägt. Aber sie meint damit etwas ganz anderes. Da schwingt sehr vieles mit, sehr viele Überraschungen. Und ich habe da wirklich sehr gespannt weitergelesen, was für Effekte da eine Rolle spielen. Und für mich ist das wirklich ein ganz herausragender Roman in diesem Jahr.
Danke Ihnen. Helmut Pötticker über Villa Sternbald oder Die Unschärfe der Jahre, der Roman von Monika Zeiner, jetzt mit 668 Seiten bei DTV erschienen für 28 Euro. Mehr dazu wie immer online. Ja.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Ja, und das ist es, unser Glöcklein, das jetzt bis Heiligabend unseren Adventskalender im Deutschlandfunk öffnet. Und hinter dem heutigen Türchen hat Jörg Plath einen Roman aus Japan versteckt. Hundeherz heißt er, geschrieben von der Schriftstellerin Hiromi Ito.
Es mag ja auf den ersten Blick allzu naheliegend, ja geradezu einfallslos klingen, zum Fest der Liebe ein Buch ausgerechnet über die Liebe zu verschenken. Ist es jedoch nicht. Denn dieses Buch ist höchst ungewöhnlich. Es handelt von der Liebe am Ende des Lebens, wo sie zur Fürsorge und Pflege wird. Allerlei unerfreuliche, ja ekelerregende Begleiterscheinungen des Daseins inklusive. Und die Liebe gilt einem Vierbeiner, der nicht einmal mehr die Kraft zum Bellen hat. Hundeherz heißt mein Buch des Jahres, das ich zu Weihnachten verschenken werde. Seine Verfasserin, die in den USA lebende japanische Schriftstellerin Hiromi Ito, ist bekannt für autofiktionale, also nah an ihrer Lebensrealität angesiedelte Texte voller Lebendigkeit und Gedanken, Spritzigkeit und Empathie. Itos erzählendes alter Ego in Hundeherz sorgt sich um ihren deutschen Schäferhund. Take baut im reifen Alter von 13 Jahren stark ab. Fast das ganze Leben in Südkalifornien hat die Schriftstellerin mit ihr verbracht, seit sie vor 15 Jahren aus Japan in die Heimat ihres zweiten Mannes gezogen ist. Nun ist das geliebte und eigenwillige Mitglied der Familie lahm geworden, fällt ohne Vorwarnung um und schläft viel. Take erinnert Frauchen nicht nur an ihren greisen Vater in Japan, den sie alle paar Wochen besucht. Als ich Take mit dem Arm umfing, heißt es, kam mir natürlich als erstes der Körper und die Gliedmaßen meiner todkranken Mutter in den Sinn und die fragilen Beine meines Vaters, nicht so sehr der Torso. Ach, Pathos ist töricht. Aber mein Zimmer stinkt wirklich gewaltig. Die Hündin lässt ihre Ausscheidungen teilnahmslos unter sich fallen. Urinseen breiten sich im Haus aus, Kothaufen liegen herum, Durchfall schäumt vor sich hin. Der Vater in Japan erzählt derweil am Telefon von Stuhlgang und Windel. Seine Tochter säubert in Kalifornien den Hund und seine Umgebung, beim Besuch in Japan auch mal ihren Vater. Manchmal seufzt sie erschrocken, oh je, jetzt bin ich in diesem total verkoteten Text auch noch beim Furz gelandet. Tut mir leid, aber es lässt sich nicht vermeiden. Witz und Ironie, Geistesgegenwart und nicht zuletzt Liebe brechen die Monotonie der wiederkehrenden Verrichtungen auf. Hiromi Ito denkt nach über Alter und Tod geliebter Wesen und über sich. Über Verpflichtung und Freiheit, Nähe und Ferne zu Menschen wie Tieren. Ist das zu viel Lebensende zu Christi Geburt? Der Gottessohn wäre da sicher anderer Ansicht. Das Ende des irdischen Lebens ist ja im Christentum nicht das Ende. Bewusster lebt das Leben jedenfalls, wer dessen Ende nicht ausblendet und auch das Hundeherz ehrt. Zärtlich, manchmal fröhlich und traurig.
Unser Adventskalender-Tipp von Jörg Plath, Hundeherz, der Roman von Hiromi Ito. Die deutsche Ausgabe ist im Verlag Matthes und Seitz erschienen, übersetzt aus dem Japanischen und mit einem Nachwort von Irmela Hygieia Kirschnereit, der großen deutschen Japanologin. 238 Seiten hat das Buch und es kostet 20 Euro. Und jetzt wollen wir uns noch ein Buch anschauen, das als Gemeinschaftsprojekt ins Leben gerufen wurde vom Pen Berlin und dem Poetry Project. Eine Initiative ist das, die junge Geflüchtete begleitet und ihnen hilft, sich literarisch auszudrücken, von ihren Erfahrungen zu erzählen. Und Texte von 32 dieser Autorinnen und Autoren versammelt nun der Band »Sei neben mir und sieh, was mir geschehen ist«. Erschienen ist der Band im Berliner Verbrecherverlag und der Chef, der Verleger Jörg Sundermeier, ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Sundermeier.
Guten Tag, Herr Scholl.
Wie kam es denn zu dem Buch?
Also das Buch ist ein Ergebnis mehrerer Workshops, die das Poetry Project und der Pen Berlin ins Leben gerufen haben, für Geflüchtete, die dann in ihrer Sprache schreiben können sollten. Und das ist in Kurdisch bzw. Komanchi, das ist Arabisch, das ist Persisch und Ukrainisch. Und einige der Geflüchteten haben dann gesagt, nee, ich mach's lieber auf Deutsch. Und das hatten wir dann also auch darin. Und das finde ich sehr, sehr toll und stark.
32 Dichterinnen und Dichter mit Fluchterfahrung handeln davon vornehmlich die Texte?
Ja, beziehungsweise sie handeln davon, indem sie nicht davon handeln, weil man erwartet ja immer, dass die Leute dann über ihre oft sehr traumatischen Erfahrungen schreiben. Und einige Teilnehmerinnen der Workshops haben aber gesagt, nein, ich möchte lieber ein Gedicht schreiben über Berlin und nicht meine Erfahrungen in Berlin, sondern was ist Berlin für mich? Oder ich möchte über eine Blumenwiese schreiben, weil ich möchte gerade nicht jetzt nochmal darüber reden. Einer der Geflüchteten hat sehr schön gesagt, dass ich Geflüchteter bin, ist nicht mein Beruf.
Können Sie mal ein, zwei Beispiele von Texten nennen, die Ihnen besonders aufgefallen sind, die Sie vielleicht auch besonders berührt haben?
Also ich habe mir einen Text ausgesucht von Ali Al-Saim und ich lese ihm nur kurz den Anfang vor. Ich bin nicht ich. Ich und dieses Land, in das ich eingewandert bin, sind nicht eins. Ich schreibe und gebe Widerworte in meiner Poesie. und dann warte ich auf Antwort jede Nacht. Aber nicht auf Drohanrufe und nicht auf den Geheimdienst morgens vor der Haustür. Was für ein langweiliger Dichter ich geworden bin. Ich war in keinem Gefängnis und meine Finger wurden nicht gebrochen. Ich schreibe, als hätte ich keine Angst. Und in Berlin finde ich keine Titel für meine Gedichte. In dieser Stadt, die das Vergnügen liebt. Niemand in Berlin schwärzt mich an. Es gibt keinen Durchsuchungsbefehl von den Behörden. Ich breche jetzt an dieser Stelle ab. Das Gedicht ist nochmal ungefähr doppelt so lang. Aber das Schöne an diesem Text ist, allein schon der Anfang, ich bin nicht ich, das ist ja die ganze Psychoanalyse sozusagen, dreht ja durch über solche Erkenntnisse. Das ist ja Lacan. Und es geht darum, jemand mit dieser immensen Erfahrung, mit dieser immensen Gewalt- und Bedrohungserfahrung schreibt dann darüber, dass er fürchtet, er sei ein wenig langweilig geworden. Es gibt mehrere Texte von ihm in diesem Band und er ist nicht langweilig geworden.
Es ist nun ein schönes Verdienst, dass es dieses Buch überhaupt gibt. Ihr Verlag, der Verbrecherverlag, der gehört zu den kleinen unabhängigen Verlagen. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie es verlegen?
Also tatsächlich bin ich ja auch, ich bin ja Mitglied im PEN Berlin und es wurde diskutiert und es wurde mit einigen Verlagen gesprochen und es ging darum, einen Verlag zu finden, der sich dafür einsetzt und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich ein bisschen vorsichtig, denn bei solchen Bänden klingt es ja immer ein bisschen danach, als ob das ein Charity-Projekt ist und wir wollen Bücher machen, die Bücher sind und die auch für Leserinnen und Leser sind und die sozusagen nicht den Selbstzweck haben, etwas zu dokumentieren. Dann wurden uns die Texte gegeben und die Texte waren der Wahnsinn.
Dieses Projekt ist jetzt im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und von der S. Fischer Stiftung gefördert worden. Ist das wichtig auch für einen kleinen Verlag wie Sie, dass es da sozusagen eine Förderung, eine Finanzierung gibt?
Naja, die Finanzierung war in der Hauptsache ja tatsächlich für die Menschen, die dort schreiben und für die Workshop-Leiterinnen, die selber wiederum auch oft verfolgte Schriftsteller sind. Das ist beispielsweise für Kurdish Komanchi war es Meral Şimşek, die aus der Türkei fliehen musste, weil sie allein qua Herkunft kurdisch verdächtigt wurde, eine Terroristin zu sein und die jetzt mit ihren Kindern in Deutschland leben kann, ohne verfolgt zu werden.
Aber wie finanzieren Sie es, Herr Sundermeier? Ich meine, solche Bücher haben es ja im Buchhandel schwer. Legen die Buchhandlung das sich sozusagen auf ihren Tisch?
Herr Scholl, ich habe auch gedacht, nein. Und wir haben auch einen kleinen Druckkostenzuschuss erhalten. Also der ist nicht auskömmlich, aber der ist sehr okay. Und ich habe so ein bisschen gedacht, ja, wir wollen das machen, weil ich eben die Texte so toll fand. Die Buchhandlungen sind sehr angetan. Und wir haben jetzt schon eine erkleckliche Zahl verkauft, weil sie eben sagen, oh wow, das ist ja wirklich ein Buch, das ist eben keine Dokumentation einer Arbeit, sondern es sind selbstständig für sich stehende Texte. Und insofern konnten wir ganz gut die Botschaft rüberbringen, die wir selber empfangen haben. Und ich freue mich für die Dichterinnen und Dichter in dem Band, dass sie eben als solche auch Anerkennung erfahren und eben nicht als Geflüchtete, sondern als Dichterinnen und Dichter.
Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag. Hier erscheint das Buch Sein neben mir und Sie, was mir geschehen ist. Die Texte von jungen nach Deutschland Geflüchteten. Vielen Dank, Herr Sundermeier, für dieses Gespräch und ja, und alles Gute weiterhin für dieses Buch.
Ich danke Ihnen und vielen Dank, dass wir das machen dürfen.